Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lied zu Ihnen und unter dem Hauptthema Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium hören Sie heute den siebten Teil. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung aus Johannes Kapitel 9. Wir wünschen Ihnen viel Freude und gottesreichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Wir werden die Schriftlesung heute in zwei Teilen machen. Es ist ein relativ langer Text. Ich lese aus dem Johannesevangelium das ganze 9. Kapitel. Das sind insgesamt 41 Verse. Ich lese zuerst Vers 1 bis und mit 23 und dann singen wir zwei Strophen von einem Lied und dann anschließend noch die restlichen Verse. Und wir bleiben dazu sitzen, dass wirklich jeder sich konzentrieren kann oder eventuell auch mitlesen. Johannesevangelium, Kapitel 9, ab Vers 1 bis und mit 23. Und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte: Ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen und sprach zu mir: Gehe hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Er sagte: Ich weiß es nicht. Sie führten ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Er legte Teig auf meine Augen, und ich wusch mich, und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen: Ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworten und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig, er wird selbst über sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist mündig, fragt ihn. Nun singen wir aus Lied 23 die Strophen 1 und 2 von Lied 23. lese nun noch die Verse 24 bis 41 aus dem Kapitel 9. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete er dir deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr: Wir sehen. Daher bleibt eure Sünde.
Ja, nun kommen wir zu diesem prophetischen Wunder oder Wunderzeichen, wie wir es nennen, aus dem Johannesevangelium Kapitel 9. Es gibt drei Besonderheiten in diesem Kapitel, die einem auffallen. Einmal, der Evangelist Johannes berichtet uns in seinem Evangelium von nur zwei Wundern, die Jesus in Jerusalem getan hat. Einmal in Kapitel 5, da wurde ein lahmer Mann in Jerusalem geheilt. Das hatten wir auch hier behandelt. Und nun, hier in Kapitel 9, wird ein Blindgeborener in Jerusalem geheilt. Das ist insofern interessant, weil es dazu so eine Art alttestamentliches Gegenstück gibt. Der König David damals, bevor er die Stadt Jerusalem, das war damals noch die Jebusiterstadt, eingenommen hatte, verspotteten ihn die Jerusalemer Bürger, die Jebusiter, und sagten, 2. Samuel 5, Vers 6, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. Und nun, Jahrtausende später, kommt der himmlische Sohn Davids, der ewige Sohn Gottes, und er betritt Jerusalem, und Lahme und Blinde heißen ihn willkommen. Schönes Gegenstück. Das andere, es fällt natürlich auf, dass dieses Wunder sich sehr unterscheidet von allen anderen Wundern, die Jesus getan hat. Es ist eine eigentümliche Zeichensprache, zum Beispiel das Spucken des Herrn Jesus auf die Erde, den Brei, den er dann herstellt, aus seinem Speichel verbunden mit Lehm, mit Erde, und dann wie er diesen Brei oder diesen Teig, wie glaube ich Luther sagt, dem Blinden auf die Augen legt und dieser zum Teich Siloa geschickt wird. Das war übrigens noch ein ziemlich weiter Weg, der war gar nicht so einfach, den zu gehen. Und dort soll er sich waschen, um dann eben sehend zu werden. Ja, voller Rituale eigentlich, könnte man sagen. Und dann das dritte Auffällige ist die stufenweise Offenbarung des Herrn diesem Blindgeborenen gegenüber, beziehungsweise die Stufen der Erkenntnis dieses Blinden, wer Jesus ist. Zuerst erkennt er ihn als Mensch, dann als Prophet von Gott gesandt und schließlich als den Messias. Er sagt in Vers 11, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei. Und dann in Vers 17 geht es schon einen Schritt weiter. Er aber sprach, er ist ein Prophet. Und in Vers 33 sagt er muss von Gott sein. Und schließlich in Vers 38, er aber sprach, also jedes Mal der Blindgeborene, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Man sagt, wenn ein Jude einen anderen anbetet, anbetend vor ihm niederfällt, heißt dies, dass er ihn als den Messias erkennt, beziehungsweise anerkennt. Arnold Fruchtenbaum schreibt das. Wir wollen jetzt versuchen, anhand wiederum mal von 7 Punkten, das ist so aufgegangen für mich, dieses Wunder uns anschauen und sehen, was es bedeutet, was es auch prophetisch bedeutet für Israel, was es für uns persönlich bedeutet. Zunächst einmal die Aufhebung der Blindheit Israels. Ich glaube, das will dieses Zeugnis, dieses Wunderzeichen sagen. Dieses steht prophetisch dafür, dass eines Tages die Blindheit Israels aufgehoben wird. Paulus sagt ja im 2. Korintherbrief 3, Vers 15 und 16, doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Also offensichtlich geht es hier um das ganze Israel, den ganzen Überrest Israels. Wenn dieser sich eines Tages zu dem Herrn bekehrt, wird die Decke der Blindheit von Israel weggenommen. Auch da gibt es eine schöne alte testamentliche Stelle in Jesaja Kapitel 6, die wird dann in der Apostelgeschichte Kapitel 28 wiederholt. In Jesaja Kapitel 6 klagt Gott und sagt, mein Volk ist blind, sie sehen nicht. Und dann fragt Jesaja in Jesaja 6 ab Vers 10 bis 13, Herr, wie lange? Also mit anderen Worten, okay, das Volk Israel ist blind, bitte sag mir doch, wie lange bleibt das Volk blind? Und dann sagt Gott in den nachfolgenden Versen, bis sie das Land verlieren, bis sie zerstreut werden, bis das Land zu einer Wüste wird, aber es bleibt ein kleiner, heiliger Wurzelstock übrig, der zu seiner Zeit wieder ausschlagen wird. Und das führt dann schlussendlich zur Aufhebung der Blindheit Israels. Und das können wir in der Geschichte genauso verfolgen. Israel hat das Land verloren, sie wurden zerstreut in alle Welt. Das Land wurde buchstäblich zur Wüste. Aber es blieben immer und zu jeder Zeit wenige Juden im Land übrig. Man sagt so, um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert waren es ungefähr noch 5000 Juden, die im Land lebten. Also Israel war nie judenleer. Und das ist genau das, was Gott in Jesaja sagt. Es bleibt der größte Teil, der allergrößte Teil wird zerstreut, aber ein ganz kleiner Rest bleibt da. Wofür? Sein Wurzelstock. Ein Wurzelstock, der dann eines Tages wieder ausschlägt. Und das ist passiert bei der Staatsgründung. Da ist dieser Wurzelstock Israel wieder zu einem Staat geworden und die Juden kamen zu Millionen wieder zurück. Und schlussendlich bei der Rückkehr unseres Herrn Jesus wird dann die geistliche Blindheit von Israel weggenommen. Also es gibt Zukunft, ja, für Israel und wir erleben sie ja zum Teil auch mit. Zweitens, der Sinn der Blindheit Israels. Was hat das überhaupt für einen Sinn? Seine Jünger fragten den Herrn Jesus und sprachen: Rabbi, wer hat denn gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Sagt Jesus damit, dass dieser Mann kein Sünder war? Nein, das sagt er nicht. Dieser Sünder war ein Sünder. Im tieferen Sinn oder im tiefsten Sinn war natürlich seine Blindheit auch eine Folge des allgemeinen Sündenfalls von Adam und Eva. Aber es ging dem Herrn hier um etwas anderes bei der Erklärung. Es ging hier vielmehr darum, dass seine Blindheit das Werk Gottes offenbaren sollte. Und da dürfen wir uns die Frage stellen, was zeigt uns denn die Blindheit Israels? Das Werk Gottes, oder nicht? Das große Werk Gottes in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, wird uns geklärt anhand der Blindheit des jüdischen Volkes. Die Macht des Herrn sollte sichtbar werden. Der Schwerpunkt liegt nun nicht auf die Sünde oder auf der Sünde dieses Mannes, sondern auf das Werk Gottes. Die Neue Genfer Übersetzung sagt: An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir wissen, dass Israel natürlich im Gegensatz zu diesem Mann wegen seiner Sünde blind geworden ist. Aber wir wissen auch, dass durch Israels Blindheit die Werke Gottes in ganz besonderer Art und Weise offenbar gemacht worden sind. Wir Christen, wir haben das ja so an uns. Wir Christen aus den Nationen, wir beschäftigen uns sehr viel mit der Sünde Israels in der Geschichte, aber sehr wenig damit, dass der Fall Israel zu Gottes Heilsplan gehörte und seine Macht offenbart und das, was er getan hat in dieser Völkerwelt. Dieses Thema behandelt ja Paulus in Kapitel 9 seines Römerbriefes bis Kapitel 11. Er behandelt da den Sinn, das Werk hinter der Blindheit Israels. Und er ruft dann triumphal aus am Schluss von Kapitel 11, als er das alles durchgekämmt hat, die ganze Geschichte Israels, warum es blind ist und so weiter. Und dann kann er nur über das Werk Gottes triumphierend ausrufen und Halleluja sagen. Römer 11, 33, 36. Oh, welche Tiefe des Reichtums. Sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also alles, was Israel betrifft, die Verstockung Israels, die Blindheit Israels, dass Israel der Ölbaum ist und die Zweige, die natürlichen, ausgebrochen worden sind, aber am Schluss wieder eingesetzt werden. Dass dadurch das Heil auf die Nationen gekommen ist. Dass Israel so lange verstockt bleibt, bis dass der Herr zurückkommt und die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Dadurch wird das Werk Gottes groß. Und er sagt, welch eine Tiefe des Reichtums, was Gott aus der Blindheit Israels gemacht hat, wie er das benutzt hat, in seiner Weisheit, in der Erkenntnis Gottes. Denn schlussendlich kommt ja alles von ihm und durch ihn und ist für ihn, alle Dinge, ihm sei die Ehre. Ach, in diesem Licht verstehe ich natürlich die Aussage unseres Herrn, wenn er sagt, es geht weniger um die Sünde, dass dieser Mann blind geboren ist, sondern Das Werk Gottes, versteht ihr? Das soll groß werden. Und dann sehen wir das Werk des Herrn, gerade im Anschluss, als er das gesagt hat. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Müssen wir gut aufpassen. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es betrifft jetzt natürlich zuerst Israel, ja? Das jüdische Volk, in dem er damals war und lebte. Die Gemeinde war noch nicht offenbar. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Was will der Herr Jesus Christus damit sagen, mit diesen Worten? Solange der Herr in dieser Welt war, das heißt, solange der Herr damals bei seinem ersten Kommen in Israel gewesen ist, war es Tag. Es war Tag für Israel. Warum? Weil der Messias war da. Der Messias war unter ihnen. Aber als dann der Herr am Kreuz starb, ging zur Mittagszeit die Sonne unter. Und Wochen später hat der Herr dann das jüdische Volk verlassen, indem er gen Himmel fuhr. Und was wurde über Israel? Es wurde Nacht. Ja? Darum sagt der Herr, solange es Tag ist, muss ich wirken. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wenn er weggeht, vorbei. So. Und jetzt im umgekehrten Sinn schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 13, wir haben das auch letzte Woche erwähnt, zitiert, und er sagt doch, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag nahe herbeigekommen. Also der Jesus sagt damals den Juden, jetzt ist der Tag, es kommt die Nacht. Und dann sagt Paulus, ja natürlich, jetzt ist Nacht, aber es kommt wieder ein Tag. Verstehen wir, ja? Es kommt wieder ein Tag. Das bedeutet, dass der Herr zurückkommt und dass mit seiner Wiederkunft ein neuer Tag beginnt und damit zwangsläufig ein Neuanfang für Israel. Er kommt ja als der Sonne der Gerechtigkeit zurück. Dieses Wechselspiel finde ich wunderbar. Und dahingehend machen dann auch die nächsten Verse deutlich, ganz in diesem Sinn, dass mit der Himmelfahrt das Werk des Herrn nicht abgeschlossen ist oder war, sondern vielmehr, was sein Werk hier auf dieser Erde auch für die Zukunft vollbracht hat. Nämlich die Erlösung. Als er dies gesagt hatte, heißt es, ich muss wirken, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasch dich am Teich Siloa. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Als er dies gesagt hatte, das ist die Verknüpfung zur vorhergehenden Aussage des Herrn und deutet an, dass das, was er jetzt tut, mit dem, was er vorher gesagt hat, in direktem Zusammenhang steht. Als er dies gesagt hatte, tat er etwas. Ich habe mich immer gefragt, warum der Herr ein so seltsames Wunder tut. Jesus hatte bei allen anderen Gelegenheiten Menschen sofort und ohne Umstände geheilt. Aber hier vollzieht er regelrecht ein Ritual. Ich denke, dass er damit dem tieferen prophetischen Sinn des Werkes Gottes, das ja offenbar werden soll, es soll ja Gottes Werk offenbar werden, Ausdruck gibt. Wir gehen das mal durch. Zunächst einmal schlicht und einfach so von der evangelistischen Perspektive her gesehen, Speichel. Da spuckt Jesus doch auf die Erde. Was bedeutet das? Sehen Sie, der Speichel, der kam aus dem, was Jesus ist. Der in seinem ganzen Wesen wahrer Gott ist. Von oben gekommen, sündlos und vollkommen rein. Das Evangelium des Johannes ist das Evangelium über die Göttlichkeit Jesu. Darum beginnt das Evangelium des Johannes mit dem Satz, Johannes 1,1, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Von wem ist da die Rede? Johannes gibt uns in Offenbarung 19, 13 die Antwort und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus heißt das Wort Gottes. Dieser war im Anfang bei Gott und war Gott. Ganz einfach. Und nun Erde. Er spuckt aus dem, was er ist, auf die Erde. Auf die Erde, das Irdische. Adam wurde aus Erde geschaffen und Gott blies ihm ja auch seinen Odem ein. Ja? Das Göttliche, das Leben, das ewige Leben. Jesus, der Göttliche, kam auf diese Erde und wurde ganz Mensch. Er verbindet sich mit dem Menschen, das will das sagen, speichelt das, was aus Gott ist, spuckt auf die Erde das, was irdisch ist. Gott verbindet sich in Jesus oder Jesus als der Sohn Gottes, verbindet sich mit der Menschheit, mit dem Irdischen. Darum heißt es dann in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und dann heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Und das wird jetzt hier genau symbolisiert in dem, was Jesus tut, indem er aus seiner Göttlichkeit heraus auf die Erde spuckt. Es ist ja auch übrigens interessant, es wurde ja damals ausdrücklich gesagt, das geht in dieselbe Richtung. Gott hatte dem Mose gesagt, als er den Altar erbauen muss, hat er ihm ausdrücklich gesagt, dass dieser Altar aus Erde gebaut werden muss. 2. Mose 20, 24, einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer, deine Friedensopfer, deine Schafe, deine Rinder darbringen. An jedem Tag, an jenem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Was bedeutet das? Mach einen Altar aus Erde. Wer ist denn der Altar? Jesus. Jesus ist der Altar Gottes, der Brandopferaltar, unsere Erlösung. Jesus, der Göttliche, wurde ganz Mensch, vollkommen Mensch. Und dann Siloa. Das Waschen im Teich Siloa ist ein Zeichen der Buße, der Glaubenshaltung, des Glaubensgehorsams. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. So ein schönes Bild dafür. Also der Mann, ganz einfach, der Mann glaubt dem Wort des Herrn und erlebt sozusagen das Wasserbad im Wort. Und das gilt ja wiederum jedem, der zur Gemeinde Jesu gehört. Also jeder Mensch, der ganz praktisch Glaubensgehorsam übt und auf das Evangelium Jesu eingeht, auf seine göttliche Menschwerdung eingeht und das glaubt, der erlebt das, was dieser Mann am Teich Siloa erlebt hat. Er erlebt das Wasserbad im Wort. Epheser 5, 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Sehen Sie, wir sind ja von Natur aus alle geistlich blind. Wir sind blind geborene, wir sind nicht erst blind geworden durch die Sünde. Wir sind blind geborene, von Geburt an blind für das geistliche Licht. Ja, wenn man manchmal so Kinder beobachtet oder überhaupt auch Menschen, auch Erwachsene beobachtet, da stellt man manchmal Menschen fest, die haben einen ganz tollen Charakter. Liebenswürdige Menschen oder Kinder, da denkt man, Mensch, das ist ein Kind, aber der ist sowas von gehorsam und von nett und von liebenswürdig und das als Kind, das ist erstaunlich. Und dann gibt es da Kinder, wir haben das ja gehört, auch in der Sonntagsschule, ja, die stellen da alles auf den Kopf und die machen so richtig Trara. Ja, aber alle müssen sich bekehren. Die sind alle blind, auch die Lieben. Auch die mit dem vorzüglichen Charakter. Auch die Vorbildlichen. Und es kann sogar so sein, dass ich ein Schlimmer, vom Charakter her Schlimmer, eher bekehrt als ein Lieber. Das ist möglich. Ja? Ich war ein ganz Schlimmer. Also, die Geschichte hier sagt uns, um persönlich erlöst zu werden, reicht es nicht aus, das ist wohl die Grundlage, ohne diese wäre es nicht möglich, sowieso nicht, aber es reicht nicht aus, dass Jesus als Sohn Gottes Mensch wurde, sich mit der Menschheit, mit der Erde verband, um uns zu erlösen. Das theoretische Wissen über die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus erlöst uns noch nicht. Man muss es in die Tat umsetzen. Es darf zur persönlichen Aneignung dieser Erlösung kommen, indem man hingeht und den Glaubensgehorsam vollzieht. Stellen wir uns das jetzt mal praktisch vor. Was hätte dem Mann der Brei auf den Augen genützt, wenn er nicht hingegangen wäre auf das Wort Jesu hin und hätte sich am Teich Siloa gewaschen? Er war ja sowieso schon blind. Jetzt kriegt er noch den Teich auf die Augen und wäre da hocken geblieben. Geh an den Teich Siloa und wasch dich. Nö, Quatsch, verstehe ich nicht, ist unlogisch, was soll denn das? Ich habe ja keinen Ausschlag und so weiter und so fort. Spielst du mit mir hier ein Spiel? Geht das nicht auch anders? Also diese Ausreden. Ja, er wäre blind geblieben, oder nicht? Das Werk, das Jesus an ihm getan hat, dieser Speichel, dieser Brei, der hergestellt wird, hätte ihm nichts genützt, wenn er nicht auf das Wort Jesu hingegangen wäre, an den Teich Bethesda, um das jetzt zu praktizieren und zu tun. Das bedeutet schlicht und einfach, Jesus hat die Erlösung vollbracht. Aber nun, geh hin und nimm sie an. Der Blindgeborene hat es ja nachher bezeugt, selber bezeugt. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. So, das ist die evangelistische Perspektive, möchte ich mal sagen, so von dieser Handlung, dieses Rituals. Aber das hat natürlich eine messianisch-prophetische Perspektive auch. An dem Blindgeborenen führt der Herr ein Ritual aus, das jedes Mal betont, unterstreicht, dick herausschreibt, wer Jesus ist, nämlich dass er der Messias ist. Man sagt im Judentum, einen Menschen zu heilen, der im Laufe seines Lebens durch irgendein Ereignis blind wird, war kein messianisches Wunder. Das konnte passieren. Durch Boten Gottes, durch Männer Gottes, durch ein Wunder, das der Herr tat, durch einen Propheten oder sonst irgendwie. Aber jemanden zu heilen, der blind geboren ist, der also schon blind auf die Welt kam, wenn der, so einer geheilt wird, das ist ausdrücklich ein messianisches Wunder. Das kann nur der Messias, kein anderer. Das ist auch der Grund, warum es den Juden so wichtig war, herauszufinden, ob dieser Mann wirklich blind geboren worden ist. Die haben ja immer gefragt, hier Vers 19, und sie fragen die Eltern und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Ja, und dann Vers 20, die Antwort, die Eltern antworten und sagen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist, dass er blind geboren ist. Oder in Vers 32 wird auch noch deutlich, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden sind. Also das hat es noch nie gegeben. Und die Pharisäer, die waren ja darauf verpicht. Dann in Vers 22 heißt es ja, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgestoßen würde. Also es ging ganz klar um diese Frage, um diese Besonderheit. Ist dieser Mann, der dieses außerordentliche, einmalige, nie dagewesene Wunder getan hat, ist das der Messias? Wenn er das getan hat, ist er der Messias. Und darum tun sie alles und wollen herausfinden, nein, der darf nicht blind geboren gewesen sein. Das war die Sache. Also, einmal wird dadurch die Messianität Jesu deutlich, dann, ich wiederhole das jetzt nicht mehr, aber nur um es nochmal zu sagen, die Handlung Jesu, dass er einen Brei auf die Augen legt, ist eine messianische Tätigkeit und deutet auf die Menschwerdung Gottes als der Messias, der sich mit der Erde verbindet. Und dann drittens, die Sendung an den Teich Siloa ist nochmals messianisch, denn sie deutet eindeutig auf das messianische Reich in der Symbolik. Das Wunder schloss sich ja nach Johannes Kapitel 7, Vers 37, unmittelbar an das Laubhüttenfest Israels an. Und im Laufe der Jahrhunderte entstand ja eine Tradition im jüdischen Volk, dann speziell natürlich auf Jerusalem bezogen, dass in den 7 Tagen des Laubhüttenfestes in Jerusalem immer ein goldenes Gefäß, täglich ein goldenes Gefäß mit Wasser aus dem Teich Siloa in einer Prozession vom Hohepriester in den Tempel getragen werden musste, und das wurde dann am sogenannten Wassertor ausgeschüttet. Warum ist diese Tradition entstanden? Ganz einfach, es sollte auf das messianische Reich deuten. Es erschallten dann immer 3 Trompeten und dann wurde vom Volk wurde dann gerufen, Jesaja 12, Vers 3, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ja, kann man sich so richtig vorstellen, diese Prozession, der Hohepriester geht, holt mit einem goldenen Gefäß das Wasser aus dem Teich Siloa und das Volk folgt und jetzt geht er wieder Richtung Tempel und zu dem Wassertor und er schüttet das Wasser aus und man bläst in die Posaunen und es erschallt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Oder auch in Erinnerung der prophetischen Aussage, Hesekiel 47, Sacharja 13, dass einmal Ströme lebendigen Wassers aus dem Tempel fließen sollen im messianischen Reich. Ja? Das war die Anspielung. Und darum hat Jesus auch am Laubhüttenfest übrigens gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Alles in dieser Symbolik, angebunden auch an diese Traditionen, die das Volk damals hatte. Also Jesus tat ein messianisches Wunder, zeigt damit, er ist der Messias. Er deutet auf seine göttliche Menschwerdung. Der Messias kommt in diese Welt und er gibt einen Hinweis auf das messianische Reich, auf die zukünftigen Heilsquellen. Jetzt kommen wir zum 5. Punkt. Das erste und das zweite Kommen des Herrn. Es wird angedeutet. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, nachdem er schon eine Begegnung mit ihm gehabt hat, ja? Und als er ihn fand, also er hat ihn aufgesucht, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Er anerkennt ihn als den Messias. Also, ich sage es noch einmal, es ist auffallend, dass der Herr diesem Mann 2-mal begegnet. 1-mal, als er ihm den mit Speichel oder die mit Speichel vermischte Erde auf die Augen legt. Menschwerdung Gottes in Christus, Kreuz von Golgatha, Erlösung, erste Ankunft Jesu. Und 2. Mal begegnet er ihm, nachdem dieser Mann aus der Synagoge ausgestoßen war und am Teich Bethesda gewesen ist. Solch eine Doppelbedeutung übrigens hatten wir auch schon behandelt in Johannes Kapitel 5, dem Wunder am Teich Bethesda. Dem Mann begegnet der Herr auch 2-mal. Und jetzt überlegen wir. Als der Herr Jesus dem Mann das erste Mal begegnete und diesen mit Speichel vermischten Brei der Erde auf die Augen legt und diesen Mann dann wegschickt, war er immer noch blind, oder? Er war immer noch blind. Und sein Weg war gar nicht so einfach. Also man sagt heute schon, selbst für Sehende, ja, also dort zum Teich Siloa zu gehen, war ein beschwerlicher, nicht einfacher Weg. Und der Mann war immer noch blind. Erst bei der 2. Begegnung ist er sehend. Und Jesus gibt sich ihm zu erkennen als der, der ihn geheilt hat, der Messias ist. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir die erste und zweite Ankunft des Herrn. Als der Herr Jesus das erste Mal in diese Welt kam und das Werk am Kreuz von Golgatha vollbrachte und als Gottes Sohn Mensch wurde, sich mit dieser Erde verband und dann diese Erde verließ und Israel weggeschickt wurde, waren sie immer noch blind, oder? Bis heute. Und es ist ein beschwerlicher Weg, den sie gegangen sind. Ein langer und beschwerlicher Weg in ihrer Blindheit durch die Nation. Aber wenn er wiederkommt, dann werden sie sehend sein, denn der Überrest des jüdischen Volkes wird sich in der großen Trübsal bekehren. Und dann werden sie sehend. Und dann wird der Herr wiederkommen. Und dann werden sie ihn erkennen, dann werden sie sehen, wer da kommt, nämlich ihr Messias. Sie werden anbetend vor ihm niederfallen und dann wird sich Sacharja 13,1 erfüllen. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem eine Quelle eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Aber diese Zeit der bevorstehenden Bekehrung Israels in der großen Trübsal bringt Verfolgung mit sich. Das hat dieser Mann hier auch ganz praktisch erlebt, ja. Ich denke, ich muss das jetzt nicht alles lesen, aber hier die Pharisäer, die dann zu den Eltern gehen und dann fragen, wieso ist der blind? Und dann sagen die Eltern, ja, fragt ihn doch selbst, er ist doch mündig, er ist doch alt genug und er muss dann auch bekennen und tut das auch. Und später sagen sie ihm, Vers 34, sie antworteten und sprachen zu ihm nach dem Diskurs mit ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren, und sie stießen ihn hinaus. Besonders mit der Staatsgründung Israels und auch ist dieses Problem wieder aktuell geworden. Die orthodoxen Juden schließen die an Jesus gläubigen Juden aus. Das ist so. Und das wird sich steigen bis zur Erfüllung der Worte Jesu in Matthäus Kapitel 10. Das ist nämlich auch interessant in diesem Text hier aus Johannes 9. Auch die Juden, die ihn praktisch verfolgten, begegnen ihm zweimal. Ja, es heißt ja hier in Vers 24, da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre und so weiter, und denunzieren ihn. Und das ist in Israel auch. Die frommen Juden haben damals die an Jesus gläubigen Juden verfolgt und sie tun es in der Endzeit, bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt, tun sie es noch einmal. Ja, Jesus hat gesagt, Matthäus 10, 17, 18, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch in den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Das haben besonders die Apostel damals buchstäblich erlebt. Petrus, Paulus, Jakobus und so weiter und so fort. Ja, damals schon in Jerusalem und so weiter. Aber dann fährt der Herr fort und sagt später, Vers 21, 23, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten, helfen und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Es gab damals eine Verfolgung im Judentum gegen an Jesus gläubige Juden und das wird es in der Endzeit wieder geben. Zweimal. Und heute haben wir schon die Ansätze. Letzter Punkt, siebter Punkt. Schlicht und einfach, der Mann ist keinen rosigen Weg gegangen. Ne? Der wurde zwar von seiner Blindheit geheilt, das war natürlich das Triumphale, er erkennt Jesus als den Messias, das ist wunderbar. Aber ich sag mal so physisch, da so in seinem Volk, da ging es aber drunter und drüber. Und anhand dieser Stichpunkte in seinem Leben, die uns Johannes liefert, sehen wir, was Nachfolge mit sich bringt. Auch für dich und für mich vielleicht heute. Jeder von Ihnen hat das in ähnlicher Art und Weise erlebt oder steckt mittendrin oder wird es erleben. Manche vielleicht stärker, manche weniger. Die jetzt aus christlichem Elternhaus kommen, vielleicht etwas weniger, aber so, die überhaupt kein christliches Umfeld hatten, die vielleicht etwas mehr. Erstens, die Veränderung wurde sichtbar. Eine Begegnung mit Jesus bleibt nie verborgen. Das geht gar nicht. Wenn einer sagt, ich habe mich bekehrt, aber man sieht überhaupt keine Veränderung. Da ist aber mal kein Gebetsleben, da ist kein geistliches Interesse, da ist kein geistliches Reden, kein geistliches Fragen, kein Bibelinteresse. Kommt zwar in die Gottesdienste und so, aber wirklich eigentlich keine Veränderung, muss man fragen, ist das echt? Die Veränderung bei diesem Mann sprach sich rum. Bekannte wurden dadurch aufgewühlt, angesprochen und sie gelangten ins Staunen und sie kamen ins Fragen. Wir lesen ab Vers 8, ich lese das jetzt nicht mehr alles. Die Nachbarn nun, und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, die sprachen, ja, ist das der Blinde? Ist das der, der früher gebettelt hat? Und dann gehen sie gerade los und fangen an, das weiter zu erzählen. Ja, das kennen wir doch. Ist das dieses Mädchen, die damals da so verrufen gewesen ist und oder vielleicht Drogen genommen hat? Mensch, guck dir die mal an. Ist das der junge Mann oder dieser altältere Herr, der damals noch immer so stur war und so bockig und so ein Tyrann? Mensch, da ist ja was. Ist das der Arbeitskollege von uns, der und so weiter und so fort, ja? Ich sprach jetzt kürzlich mit einem älteren Ehepaar. Die haben sich vor nicht allzu langer Zeit, 2 Jahre oder was, 3 Jahre ist es jetzt her, bekehrt. Und die haben auch schon goldene Hochzeit hinter sich. Und die Frau sagte mir, jetzt auf dem Gemeinde, da sagte sie mir, hör mal, also Norbert, unsere Ehe war früher schrecklich zum Weglaufen. Dann hat mein Mann sich bekehrt. Heute habe ich den liebsten Mann, den ich mir wünschen kann. Und wir haben eine wunderschöne Ehe. Wir sind richtig gerne zusammen. Hat die Frau sich auch bekehrt. Ja, ist Veränderung. Es wird sichtbar. Bei diesem auch hier, ja? Aber natürlich, ja. Die Anfeindung natürlich lässt auch dann meistens nicht lange auf sich warten. Das heißt ja dann hier gleich in Vers 13, da führten sie ihn, den einst Bindgelwesenen, zu den Pharisäern. Da kommen die Frommen. Und dann geht's los. Kennen wir auch, ne? Die haben ja die besten Argumente. Meistens die traditionellen Christen. Bekehrung und Quatsch. Wir kommen doch schon als Christen zur Welt. Ja? Konfirmation oder Kommunion, das reicht doch. Wenn du in der Kirche gehst, da haben wir doch schließlich einen Pastor. Und dann kommt es nicht selten zur Spaltung. Also ich weiß noch, meine Frau und ich damals, wir haben dann ganz naiv mal einen Vortrag gehalten und ein Zeugnis gegeben in unserer Verwandtschaft. Ich habe mir gar nichts gedacht, ich habe so frei so von der Leber erzählt und mal zum Weglaufen. Was da auf einmal los war. Hier, Vers 16. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Jesus bewirkt immer Spaltung. Wunder dich nicht. Das ist normal. Jesus bewirkt immer Spaltung. Vielleicht in deinem eigenen Leben, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Schulbezirk oder unter deiner Arbeitswelt. Und jetzt sehen wir, wie die Feinde des Evangeliums vorgehen. Sie stellen alles in Frage, stellen das Zeugnis dieses Mannes in Frage. Ein Mensch, der Jesus heißt, hat mich gesund gemacht, pappelapapp. Sie stellen Jesus selber in Frage. Zuerst wird behauptet, Vers 16, dieser Mensch ist nicht von Gott. Dann sagen sie in Vers 24 und behaupten, dass sie wissen, dass Jesus ein Sünder ist. Dieser Mensch ist ein Sünder. Er hält den Sabbat nicht. Er ist so anders. Und dann sagen sie in Vers 29, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Also was wissen sie denn nun? Wissen sie oder wissen sie nicht? Das ist typisch Welt. Die wissen alles, nur die Wahrheit nicht. Die kommen mit allen möglichen Argumenten. Das kann doch nicht von Gott sein. Und dann beschimpfen sie ihn und erklären die alten Traditionen für besser, als diesem Mann Jesus zu folgen, ja? Vers 28, 29, sie beschimpfen ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Mose Jünger. Du bist jetzt ein Christ, du gehörst jetzt einer freikirchlichen Gemeinschaft an, wir gehören der traditionellen Kirche. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Ja, wir sind doch schließlich religiös und gehören eben einer Kirche an und sie stellen alles in Frage. Sie stellen alles in Frage, nur nicht sich selbst. So dass Jesus ihnen sagt, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend. Ihr meint alles besser zu wissen. Deshalb bleibt eure Sünde. Da werden die Eltern mit hineingezogen, die Familie wird verrückt gemacht und aufgewühlt. Ist das euer Sohn? Ist der blind geboren? Und die Eltern haben Angst vor denen. Ja, fragt ihn doch selber, er ist doch schließlich alt genug, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen und so. Ja? Ja, geht ja meistens so. Familie wird aufgewühlt und dann die Gegenargumente von diesem Mann, die sind ja noch zum Teil humorvoll, ja, wie der antwortet. Ja, jetzt fragt er mich schon wieder, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und dann ist das Fass aber übergelaufen. Die schreien ihn tot und erniedrigen ihn und schmeißen ihn zum Schluss aus die Synagoge. Sie trennen sich von ihm. Aber, und das ist der Schluss, alles nützt nichts. Das ist wunderbar. Das, was dieser Mann mit Jesus erlebt hat, das, was er in Jesus gefunden hat, das kann ihm keine Macht der Welt mehr nehmen. Kein Argument, keine Religiosität, kein frommes Geschwafel, kein Infragestellen. Jesus hat ihm die Augen geöffnet. Er hat die Wahrheit erkannt. Und er hat dem Herrn auf einmal eine solche Sicherheit und er hat einen solchen Frieden gefunden, dass ihn nichts mehr verunsichern kann. Das ist ja manchmal so. Manchmal haben wir gar keine richtigen Argumente, wenn man vor allen Dingen, wenn man so jung bekehrt ist. Man hat sich bekehrt, ja, man hat es erlebt, aber so die Bibel kennt man ja noch nicht und so. Und dann kommen die da und dann stellen sie alles in Frage und dann so richtig antworten kann man auch nicht. So, aber eins, rauben können die einem das nicht mehr, oder? Wenn du wirklich wiedergeboren bist und wirklich die Begegnung mit Jesus gehabt hast, dann kann dir keiner mehr nehmen. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder.
In der Predigtreihe Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium hörten Sie heute von Norbert Lied die 7. Folge. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffen Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!